Also wir haben letztes Mal über die Forsterschrift gesprochen und ich habe sie so gedeutet, dass sie eben ein Netzwerk von Schriften ist, mit denen Schlegel sich sozusagen selbst verortet. Die Forsterschrift war weiblich vermittelt, weil eben die spätere Frau seines Bruders, eine Freundin von Forsters Witwe war. Auch die Lessing-Schrift ist weiblich vermittelt, denn Lessing hat gemeinsam mit Moses Mendelssohn bekanntlich eine Figur in einem seiner Theaterstücke sehr viel ediert und die Dorothea, die noch zu besprechende spätere Gattin Schlegels, war eben die Tochter dieses Moses Mendelssohn. Nur kurz zur Biografie Lessings, nur damit wir uns das vorstellen können. 1729 bis 1781, ein Pfarrerssohn, wohl die Zentralfigur der literarischen Sparte der deutschen Aufklärung. Einer der ersten unabhängigen Publizisten der deutschen Geistesgeschichte. Er hat sich literarischer Taglöhner genannt, aber das ist ein wichtiges Phänomen und das ist auch ein wichtiger Punkt für die Produktionsbedingungen unseres Standes. Ja? Also in England gab es den unabhängigen Editor, manchmal in Form eines wohlhabenden Mannes, der ein moralisierendes zum Beispiel Magazin herausgegeben hat, schon relativ lang. Sie können das bei Habermas im Strukturwandel der Öffentlichkeit schön nachlesen. Hier war eben dieser, wie ich Ihnen das am Beispiel von Schlegels Vater vorgestellt habe, dieser organische Intellektuelle, also der gleichzeitig Pfarrer, Prediger, Religionslehrer, Konsistorialrat und in irgendeinem Gremium des Fürsten sitzt und daneben schreibt. Das war die Art, wie man gelebt hat und Lessing hat eben nur geschrieben. Das war damals progressiv. Progressiv war auch schon seine ersten Lustspiele, wie etwa die Juden, die für die jüdische Emanzipation plädiert haben und ab 1751, also relativ jung, hat er als Kritiker ein hohes Renommee gehabt. Er war auch Dramaturg. Sie kennen aus dem Mittelschulunterricht die hamburgische Dramaturgie. Ein heute noch, muss ich sagen, lesenswertes Buch. Ja, also bei meiner Arbeit an den Polizeiserien im deutschen und im amerikanischen Fernsehen hilft mir einfach auch das, was Lessing schreibt, wie Szenen aufgebaut werden, welche Sehgewohnheiten wir haben und Ähnliches. Was tut Schlegel in seiner Schrift? Ich habe gesagt, er steckt sein Territorium ab, und zwar in Bezug auf die Aufklärung und auf Bezug auf die Revolution und in dieser Schrift insbesondere gegen die allgemeine Rezeption Lessings, das heißt gegen den Mainstream, gegen die Verflachung. Da beginnt in gewisser Weise das, was das Romantische werden wird, nicht in einem Protest gegen die Vernunft an sich, sondern in einem Protest gegen die ordnenden Schlagworte der billigen Aufklärung. Also das ist zumindest meine These gegen den schon mehrfach erwähnten Georg Lukács, der eben die Romantik verantwortlich macht für die Zerstörung der Vernunft, die dann am Ende in der Hitler-Barbarei mündete, sondern es geht gegen eine flache Romantik, die über die Schiene dessen, was beobachtbar war und was beweisbar war, alles integriert hat. Also es geht hier in dieser Schrift auch gegen eine Lessing-Legende. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das ist ein berühmtes Buch des späteren Marxisten Franz Mehring, die Lessing-Legende, die sich eben dagegen wehrt, dass es Lessing im Deutschland des Friedrich des Großen gut gegangen sei und die darauf Wert legt, dass eben der Föderalismus den unabhängigen Geist unterdrückt. Es beginnt mit einem Paukenschlag, Lessing sei ein Genie und er sei der eigentliche Autor der Nation und des Zeitalters. Aber das macht er so, dass er gleichzeitig seine eigene Methode vorstellt. Eine Methode, die von Lessing profitiert, die ihn aber auch gleichzeitig interpretiert. Es ist ein schwärmerischer Text, Superlative wie großer Dichter oder vollkommener Kunstkenner der Poesie wechseln sich ab mit Zuschreibungen wie die männlichen Grundsätze dieses Autors oder der große freie Stil seines Lebens, die dreiste Selbstständigkeit, die derbe Festigkeit seines Wesens, der edle vornehme Zynismus, die heilige Liberalität, die biedere Herzlichkeit, die Kindespflicht, die Brudertreue und. Das sind alles Vokabeln, die traditionelle soziale Rollen und auch Geschlechterrollen festschreiben. Das muss man hier erwähnen, weil er sich später von diesen Rollen weitgehend gelöst hat. Das heißt aber auch, hier ist einstweilen keine Innovation möglich. Das Lob Lessings geht über Lessing hinaus. Er meint eigentlich mehr eine Person oder er meint eine Person, die mehr war als die Summe ihrer Talente. Es ist eine intensive Verteidigung, dass Lessing kritisiert wird, weil er sich einer Vorform des Fragments bedient hat. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann, so fragmentarisch kommt mir Lessing nicht vor. Es gibt natürlich auch Fabeln, es gibt Aphorismen, aber im Großen und Ganzen neigt Lessing nicht nur als Bühnenautor zu einer hohen Kohärenz. Lessing war in eine urlange Polemik mit dem Pastor Götze verstrickt, die Schlegel analogisiert mit dem schneidenden Stil, dessen sich Fichtes bedient hat. Und dann kommt ein Paukenschlag, weil er Lessings Philosophie nicht nur in der Rezeption als ein Anhängsel der Philosophie von Mendelssohn und von Nicolai bezeichnet. Und Nicolai ist ein Name, der heute immer noch genannt wird und den aber wirklich niemand liest. Nicolai war ein Popularisator der deutschen Aufklärung. Das heißt, Lessing bekommt hier einen relativ schlechten Status, nämlich als Anhängsel eines ja fast journalistisierenden Philosophen. Er regt an, man soll ihn nach seinen eigenen Maßstäben beurteilen. Einen elenden Dichter tadelt man gar nicht, mit einem mittelmäßigen verfährt man gelinde und einen großen kritisiert man unerbittlich. Also da sind Regeln im Geistesleben gesetzt worden durch diese Dreiheit, und die Banalisierung Lessings ist ein Rückfall vor den kritischen Standard, den Lessing erreicht hat. Das ist eigentlich eine Spur, wie sie viele Leute verfolgt haben. Mir fällt dazu nur der Karl Kraus ein. Wenn die Aufklärung ein Massenphänomen wird, wenn die Aufklärung die Medien erreicht hat, dann fällt sie hinter ihr gepriesenes Objekt zurück. Das ist nicht aus der damaligen Perspektive Schlegels, sondern vom Ergebnis her gesehen, die vorläufige Tendenz sowohl der Forster- wie auch der Lessing-Schrift. Die Aufklärung zählt nicht als etwas praktisch, kaufmännisch, bürgerlich, französisches. Ja? Sie wissen vielleicht, dass Norbert Elias davon ausgegangen ist, wir sollen die Aufklärung gar nicht so sehr im Zusammenhang mit den neuen Entdeckungen sehen und mit den innovativen Verfahren und Erfindungen, sondern wir sollen sie im Zusammenhang mit dem Merkantilismus sehen, das heißt mit der Notwendigkeit, korrekt zu budgetieren und mit der vorausschauenden Vernunft des Kaufmanns. Und ein Marxist, Lucien Goldman, hat die Prinzipien, die von der Aufklärung in die französische Revolution führen, nämlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, einfach als die Basiswerte einer Geldware tauschenden Gesellschaft gedeutet. Also er hat gesagt, wenn die Leute nicht frei sind, dann kann einer mit dem anderen kein Geschäft machen, weil er muss das Geschäft mit dem Oberen machen, und wenn sie nicht gleich sind, ist ebenfalls keine Rechtssicherheit gegeben, man kann unter Umständen was wegnehmen, und Brüderlichkeit sei nichts anderes als das gemeinsame Interesse, das man bei einem Deal hat. Ja, also insofern ist Schlegel mit seiner Etikettierung der massenhaft gewordenen Aufklärung gar nicht alleine. Interessant ist, was er als Alternative setzt zu diesem bürgerlich-französisch berechnend kaufmännisch-praktischen, dass nämlich die Aufklärung ein Reich des edlen, mutigen, grenzüberschreitenden und im Übrigen einstweilen noch männlichen Mannes ist. Also die Vorstellungen über das Weibliche kommen erst später. Die wichtige Voraussetzung einer solchen wohlverstandenen Aufklärung ist die Freiheit des Lesers. Das ist nicht die Haltung des Schülers, der am Gegenstand, zum Beispiel der aristotelischen Dramaturgie, klebt, sondern die desjenigen, der alles zur Seite schiebt und der eben sein Ich mit einer Schrift konfrontiert. In der Individualität Lessings liegt also die eigentliche Größe, und was ihm wichtig sei, und das ist jetzt eine ganz bemerkenswerte Bemerkung, weil sie vielleicht auch eine Vorstufe zum späteren Ironiekonzept ist. Das Wichtige hat Lessing in seinen Fragmenten gesagt, ja nicht einmal in den Fragmenten, sondern in den Andeutungen bzw. in den Andeutungen von Andeutungen. Also da wird eine Theorie des kritischen Lesens entwickelt, die zwei Seiten hat. Nämlich erstens einmal die persönliche Beziehung zum Autor macht dich frei von dem Autor. Also ja, okay, das ist Goethe, aber trotzdem, lies das unbefangen, geh mit deinem Ich heran. Und zweitens einmal, habe die Bereitschaft, die Geheimnisse eines Autors anzugehen. Das ist eine wirklich vertrackte und schwierige Frage. Ja? Also wollen wir das? Haben wir das Werkzeug? Es ist ja tatsächlich so, dass wissen Sie selber von Ihren Seminararbeiten, man schreibt nicht alles, was man weiß. Ja? Man haut viel weg oder man deutet viel an oder man schreibt auf vielen Kompetenzstufen. Man weiß nie genau, soll man jetzt den Inhalt zum Beispiel einer Schrift noch wiedergeben oder reicht nicht nur die bloße Anspielung. Ja, also Sie kennen das auch. Das Erlebnis, dass der Autor seinen Text, und zwar gar nicht so sehr jetzt da aus einer romantischen, in Anführungszeichen, Intention, sondern manchmal aus einer durchaus pragmatischen Intention heraus verrätselt. Und da meint er eben das Lesen verstanden sein soll als die Bereitschaft mit dem Rätsel dieses Autors umzugehen. Es ist bemerkenswert, dass er das eben nicht bei seiner Lektüre der alten Griechen oder bei seiner Lektüre, bei seiner späteren Lektüre der indischen Texte bringt, sondern dass er das bei dem Lessing anlegt. Und dieses Geheimnis aufdecken steht eben immer noch unter dem letzte Stunde referierten Verdikt, dass ein Urteil perfekt sein muss. Also dass ein Urteil über ästhetisch-poetische Angelegenheiten eben eine ästhetisch-poetische Qualität haben muss, weil es ansonsten eine bloße Meinung ist. Das ist auch wieder eine Spur, die bei Karl Kraus dann weitergeht. Und als dritter Punkt, gegen den Mainstream und wohl aus den persönlichen Erinnerungen Dorotheas, es sei der gesellige Lessing, der zentral stünde. Also Zitat, von solchen Männern mag eine kurze Unterredung oft lehrreicher sein und weiterführen als ein langes Werk. Lessing, also Schlegel setzt Lessing hier in die Tradition derer, die nicht nur ein Geheimnis haben, sondern die dieses Geheimnis eben in dem, was er später Symphilosophieren nennt, weitergeben. Das ist eine Haltung, die eigentlich antithetisch ist zu dieser von Lessing mehr oder minder entdeckten öffentlichen Rolle des Intellektuellen. Ich weiß nicht, ob Sie die Camille Paglia kennen. Ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt, weil ich sie sehr schätze. Eine amerikanische Postfeministin, die Anfang der 90er Jahre ein Buch über die Masken der Sexualität veröffentlicht hat, ein großartiges Buch, und dann über 7 oder 8 Jahre sozusagen eine Pop-Intellektuelle wurde, die Madonna interpretiert hat und sich im Zuge ihres postfeministischen Engagements, ich kann mich erinnern an ein Foto auf einer Herrentoilette, wo sie im Kampfanzug mit dem Messer dasteht. Und die Paglia hat sich ungefähr 2000 einfach auf die Filmhochschule Philadelphia zurückgezogen. Also hat diese beginnende internationale Karriere aufgegeben und limitiert sich auf 10 Studentinnen, mit denen sie äußerst eng zusammenarbeitet und hat mehr oder minder das Schreiben, also die war wirklich eine gesamtamerikanische Kommentatorin, ja, und ihre Bereitschaft im medialen Spiel mitzumachen und dieses dicke Buch im Hintergrund und so, da hätte sehr viel werden können, hat das eben aufgegeben, eben für diese Arbeit an diesen 10. Sie sagt selbst, sie hätte gerne mehr gehabt, aber dann wären es vielleicht 12 geworden und dann hätte man eine Apostelanalogie oder Apostelinnenanalogie konstruiert und das wollte sie nicht. Also so sieht Schlegel einen Lessing, der wahrscheinlich nicht so war, aber er weiß es besser, es kommt eine völlige Überraschung. Lessing hätte sich selbst nicht gekannt. Beispielsweise, wenn er geschrieben hätte, dass er alles selber besser könne als Corneille. Es geht hier also eben um die absolute Souveränität des Lesers und des Kritikers und er wirft ihm etwas vor, nämlich um seine Kritik so zu verstehen, hätte er zunächst philosophieren und später kritisieren müssen. Also, dass Lessing sozusagen mit der Kritik begonnen hat, ohne sich vorher ein festes philosophisches Standbein gehabt, das war sein Lebensfehler. Auch hätte es Lessing an historischen Sinn gemangelt und er hätte die eigene Ironie und den eigenen Zynismus nicht verstanden. Das ist eine merkwürdige Art einer Hommage, ja, an jemanden, den man gerade als einen der größten Deutschen erklärt hat, aber es bleibt immer ambivalent. Also es heißt zum Beispiel über die Emilia Galotti, sie sei das Hauptwerk, aber, Zitat, man muss es überwinden, dieses in Schweiß und Pein produzierte Hauptwerk des reinen Verstandes. Wer kennt denn die Emilia Galotti? Na, dann weiß man es nicht. Die Nathan eher. Der Nathan ist vom schwebenden Geist Gottes durchglüht. Lessing liest ihn als Gedicht, als eine dichterische Fortsetzung der Polemik mit dem Pastor Götze. Man soll die Idee aufgeben, das Stück sozusagen auf eine Einheit zu bringen. Das ist eine relativ kühne Ansicht. Ja, ich habe keine Inszenierung dieses Stückes gesehen, die das irgendwie fragmentiert hat oder sonst etwas. Aber Lessing will es offensichtlich fragmentieren. Er liest es eher als ein offenes Kunstwerk. Muss ein Werk, fragt er, nicht die Unsterblichkeit verdienen oder vielmehr schon haben, welches von allen gewundert und geliebt, von jedem aber anders genommen und erklärt wird. Also, was in der Ringparabel, die Sie ja kennen, den Ringen passiert, den Religionen, das passiert auch dem Stück Lessings, es wird eben von jedem anders genommen. hätte Lessing nicht die Möglichkeit unendlich vieler Religionen sehen können, stellt er ihm als kritische Frage, und zwar von Religionen im Individuum. Das heißt, warum die Beschränkung auf die drei Ringe? Das ist eine wichtige Frage, die über das Toleranzideal Lessings mit der Beschränkung auf die drei abrahamitischen Religionen hinausgeht. Da ist er einerseits offen für den zeitweiligen Pantheismus, den er ja durch sein intensives Spinoza-Studium gekannt hat und natürlich auch für all die indischen Religionen, mit denen er sich später beschäftigen wird. Die nächste Positionierung und Festschreibung der eigenen Person hat er in seiner Arbeit über den Wilhelm Meister vorgenommen. Das war ja schließlich das Buch der Zeit. Ja, also das gilt heute noch als der wesentliche bürgerliche Roman in einem Fragment, das wir dann im Zusammenhang mit der Ironie behandeln werden, hat er die drei Tendenzen des Zeitalters gepriesen und eben als eine der Tendenzen Goethes Wilhelm Meister genommen. Der war damals noch relativ neu. Goethe hat 1777 bis 1785 daran gearbeitet, hat 6 Bücher geschrieben. Es gibt eine Urfassung Wilhelm Meisters theatralische Sendung, die ist erst 1910 erschienen, hat dann das Werk liegen gelassen. 1791 nach der italienischen Reise hat er das umgestrichen und 1795 kommt der erste Band, Wilhelm Meisters Lehrjahre, und bis 1796 bringt er es insgesamt auf 4 Bände. Kennt man das Buch? Es ist die Geschichte eines, es ist ein Theaterroman, ja. Es ist die Geschichte eines Kaufmannssohnes, wie sie Thomas Mann dann später so lieben wird, der kunstsinnig ist, der sein Ideal in Poesie und Schauspiel sucht, nicht zum Hip-Hopper wird, sondern eben bei einer Bühne landet. Vorher gerät er in die Netze einer leichtfertigen Schauspielerin. Die Grenzziehung zwischen Schauspielerin und Prostituierter war damals fragwürdig. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt und die Analogie mit den Models erwähnt. Marianne heißt diese Schauspielerin. Dann findet er sich, wird sozusagen bekehrt zum bürgerlich tätigen Leben, wird Kaufmann, entdeckt aber dann ein Dilettantentheater, wo es wieder eine Frau gibt, die er in einer gewissen Weise kauft, die Mignon. Er veruntreut Geld, zieht hin und her zwischen dem Bürgertum und der Aristokratie und findet schließlich eine Art...
Entschuldigung.
Das ist mir auch schon passiert. Und ich hatte eine neue SIM-Karte und wusste meinen PIN nicht. Das war vor 2 Wochen. Und dann habe ich gleich mein Manuskript hier irgendwo noch liegen lassen und das musste mir heute in der Früh meine arme Frau, die mit meinem Computer nicht umgehen kann, mailen. Also Sie sehen, es ist alles drin. Wir sind alle Menschen. Also der Wilhelm gilt sozusagen als die erste große literarische Ausprägung des suchenden Bürgers, ja, also des Bürgers, der etwas Höheres sucht und für dieses Höhere zwei Alternativen hat, nämlich entweder die Kunst oder den Adel. Und das ist wirklich eine deutsche Sache. Ja? Also das ist eben nicht diese Vielfalt von Rollenanboten, die französische Zivilisation, vergessen wir jetzt die Revolution, schon vorher den Menschen geboten hat, sondern hier ist eben einer, der nur zwei Formen des Höheren sieht, die Kunst oder die Aristokratie, und der sich dann vom ästhetischen Schein, der ja durch diese zwei Frauen symbolisiert wird, abwendet, der ist eben falsch, der illustriert nur die Enge der deutschen Verhältnisse und der aber trotzdem in all diesem Falschen seinen eigenen Weg findet, sich aber damit nicht abfinden kann. Also seine Einbildungskraft sprengt immer wieder die Verhältnisse und macht seine Integration immer wieder zu einer fragwürdigen. Er ist ein wenig ein Mann ohne Eigenschaften, der Wilhelm. Er verklärt die Wirklichkeit und verkennt sie gleichzeitig und kommt aus dem Konflikt fantasiertes Leben und reales Leben nicht heraus. Als Roman ist das eine sehr bemerkenswerte Etappe in der Geschichte dieses literarischen Genres. Es ist alles drinnen, ja? Also Poesie und Abhandlungen und pädagogische Gespräche und die Wirklichkeit und die Wanderjahre, ein Alterswerk, das er dann auch noch eingefügt hat, enden eben mit der Industrialisierung. Also das ist wirklich trotz dieser Sperrigkeit in der Lektüre, die das hat, man muss da wirklich mehrere Anläufe nehmen und sich disziplinieren, aber es ist ein Werk, aus dem man viel über das Deutschland der damaligen Zeit erfährt. Die zeitgenössische Rezeption sei stellvertretend durch Schiller angegeben, der sagt über den Titelhelden, er sei von einem leeren und unbestimmten Ideal in ein bestimmtes, tätiges Leben getreten, aber ohne die idealisierende Kraft dabei einzubüßen. Und genau das haben ja eigentlich die späteren Romantiker nicht geschafft. Ja? Das heißt, was Schiller hier sagt, ist eigentlich als eine Kritik an ihrer späteren Lebensführung zu werten. Das heißt, sie haben diese Alternative, entweder Fantasie oder tätiges Leben in der Realität, aus der sind sie in einer gewissen Weise nicht herausgekommen. Schiller liest den Meister als einen, der die Balance gefunden hat. Ja, den Ausgleich zwischen den Forderungen des Alltags, des Erwerbslebens und gleichzeitig die kulturelle Intention. Und der stellt das so dar, dass Goethe den immer in ein Extrem geraten lässt und von dem Extrem ins andere, bis er dann endlich die Balance hat. Und das ist kein Zufall, dass Schlegel nicht nur wegen des großartigen Erfolgs, den dieses Buch hatte, sich diesen Autor ausgewählt hat und dieses Buch. Erstens hat er damit eine Berührung seines möglicherweise damals schon bestehenden Lebensproblems gefunden und zweitens einmal hat er ja dann später ein begründungsbedürftiges Integrieren am Wiener Hof geschaffen. Ich zitiere ihn mal. Der Geist fühlt sich durch die heitere Erzählung überall gelinde berührt, leise und vielfach angeregt. Ohne sie ganz zu kennen, hält er diese Menschen dennoch schon für Bekannte. Ehe er noch recht weiß oder sich fragen kann, wie er mit ihnen bekannt geworden sei. Das ist eine interessante Form des Lesens. 143. Aber vielleicht ist das eine andere Ausgabe. Hier? Ja. Ja, dann ist es aus der. Aber ist das. Sind Ihnen alle. Das ist kein Zitat, keines von denen. Wir haben ja gesagt, die Fragmente sind die. Das ist doch. Ich weiß nicht, wie Sie lesen. Ja? Und möglicherweise lesen wir heute durch diese Krimis viel inflationärer. Wenn ich mir überlege, kenne ich die Leute, über die ich lese? Es gibt gewisse Autoren, für mich ist so ein Autor der verstorbene Updike oder der Philip Roth. Da bin ich irgendwie in der Welt drinnen. Ja? Kennt die jemand? Das sind immer die gleichen Szenen in Updike County. Und wenn die Kurzgeschichte der Swimmingpool heißt, dann weiß man schon, die Ehe wird zerbrechen, die da geschildert wird, und dann wird der leere Swimmingpool, der auch langsam Sprünge kriegt, weil das Wasser nicht mehr da ist, da sein. Und man weiß bei den Ehepaaren, alle haben mit allen was, und irgendwie ist man. Man ist mit der Welt vertraut, aber es gibt bei mir eigentlich relativ wenige Schriftsteller, bei denen das passiert. Ja, also man muss sehr, sehr drinnen sein, und Schlegel ist das gelungen. Er hat eine Intimität mit der von ihm gelesenen Literatur, auch in anderen Fällen, erreicht, die dann allerdings später ein wenig ins Biedere hinübergeglitten ist. Aber hier beginnt eben das, was die fortschrittliche Literaturkritik so an Goethe geschätzt hat, nämlich die Antizipation des Realismus. Ja? Also es gibt von Friedrich Engels eine berühmte nichtwissenschaftliche Definition, was Realismus ist, die mir gut gefällt. Das hat er in einem Brief an die englische Schriftstellerin Margaret Harkness getan, keine großartige Schriftstellerin. Realismus sei die Darstellung typischer Menschen, die typische Konflikte haben. Ja? Und in dem Sinne zu Zeiten des Thomas Mann hätte man wahrscheinlich das Wort repräsentativ gesagt, gibt es im Meister eine Antizipation des Realismus, weil so wie wir ihn heute lesen, ist es eben eine typisch bürgerliche, wenn auch ein bisschen hochgezogene Figur mit typischen Konflikten. Auch hier wieder gibt es diese Worte, die uns überraschen, die Worte von der prächtigen, die prächtigen Worte und die erhabene Gesinnung und das Lob der leisen und vielseitigen Empfänglichkeit, die dem Geist Wilhelms einen so hohen Zauber gibt. Ich lese das deswegen vor, weil jenseits des Zeitgeists da ja auch etwas sichtbar wird. Ja? Also wenn jemand aus Literatur so etwas herausholt, dann ist der möglicherweise keiner von uns, sondern ein anderer. Er sieht nicht wie Schiller den Kampf zwischen den zwei Positionen, sondern er nennt andere Positionen, nämlich die Schwermut und die Erwartung. Also das bürgerliche, integrierte Leben identifiziert er mit der Schwermut und die Kunst identifiziert er mit der Erwartung, wenn wir versuchen, ihn mit Schiller zu parallelisieren. Und das Ergebnis sei dann ein sozial schönes, ein winkelmannsches Handeln. Also Winkelmann, schlagworthaft, edle Einfalt, stille Größe. Und er findet, in diesem Roman sei alles Poesie, und zwar reine und hohe Poesie. Aber es kommt wieder eine Point, man müsse das Buch als ein ironisches Buch lesen. Wir wissen noch immer nicht, was er unter Ironie versteht. Hier erklärt er uns, dass es ein Buch ist, das wir so lesen sollen, dass wir uns selbst verstehen lernen. Also das ist ein anderer Lektüremodus, nicht? Ich habe Ihnen das jetzt da in drei Stufen gezeigt. Erstens einmal intimisierter, man kennt die Leute. Zweitens einmal romantisierter, das heißt, er verwendet ein sehr hochgespanntes Vokabular zur Deskription dessen, was verwendet wird und nicht nur dem Zeitgeist geschuldet. Und drittens einmal ist Lektüre ein persönlicher Akt, der der Selbsterfahrung dient. Ja? Das ist nicht so selbstverständlich, was ich hier gesagt habe, weil das wendet sich gegen die Rezeption. Goethes Wilhelm Meister gilt ja uns heutigen als das Muster eines Bildungsromanes, während Schlegel das anders liest. Bildungsroman ist eine bürgerliche Kategorie, er liest das als einen überzeitlichen Text. Ja, zurück zur Biografie, die wir ein wenig verlassen haben. August Wilhelm Schlegel wird 1795, also der Bruder von Schiller, eingeladen, nach Jena zu kommen und die Horn mit zu redigieren. Der August Wilhelm hat die Caroline geheiratet, wird Kritiker und wird außerordentlicher Professor in Jena. Also lange Zeit ist eben der Bruder der Führende, Friedrich folgt ihm, man lacht gemeinsam über Schiller, vor allem über die Glocke und über die Würde der Frauen. Friedrich rezensiert den Schiller schlecht, was nicht klug war damals, und der ärgert sich so, dass er im Xenien-Almanach 19 Epigramme auf den Schlegel hineinknallt. Ja? Schlegel antwortet in der Zeitschrift Vaterland eines gewissen Reichert. Es kommt zum Bruch und der August Wilhelm muss für seinen Bruder büßen. Schiller kündigt ihn. Unser Schlegel geht nach Berlin 1797 und attackiert im Lyzeum der schönen Künste, einer kurzlebigen Publikation, die revolutionäre Objektivierungswut. Das ist eine erste Absage und schränkt auch die Vorbildfunktion der Alten ein. Also 97, ja, wenn wir das, liebe Kollegin, mit der Republikanismus-Schrift in Bezug setzen, dann ist das eine kurze Periode, denn da kommt der tolle Satz, es müsste mehr gegen die Alten geschrieben werden. Ja? Also da geschieht etwas. Es wird ihm unterstellt, er sei ab diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einer objektiven Gesetzmäßigkeit des Wirklichen gewesen und wolle sich nicht mehr mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Aber das stammt aus Georg Lukács. Aber das ist eben genau diese konventionelle Kritik, die sich nicht darauf einlässt, dass fettgedruckt die romantische Kritik immer ein Produkt einer Schwäche etablierter Weltbilder ist. Also immer davon ausgeht, wie das im Kreis der Romantiker ja oft gesagt wurde, im 18. Jahrhundert wäre mehr drinnen gewesen. Schlegel und Novalis haben sich damals als entschiedene Revolutionäre gefühlt, im Gegensatz zu dem Lob auf den Wilhelm Meister gibt es eine andere Möglichkeit. Der Geist könne den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit zerschlagen. Ich denke, da kann man sich die kleine Anmerkung erlauben, ob die überhaupt schon wissen, was die Wirklichkeit ist, weil da kommt kein Gedanke an Aktion auf, an Organisation, es sind kleinste Gruppen und immer noch ein Glaube an eine positive Geschichtsautomatik. Den hat er von Kant übernommen und dem hat er lange Zeit gehuldigt. Aber vor allem Schlegel und Novalis, diese Gruppe, inspiriert sich von nun an den Naturwissenschaften. Sie wissen ja, Novalis war Ingenieur, würde man heute sagen, am Subjektivismus, am Aktivismus. Die okkupieren alles für sich. Also da hat eine ungeheure, in dieser Berliner Zeit, eine ungeheure Explosion, eine intellektuelle Explosion stattgefunden, die aber anders war als die Explosion des Forsters. Da beginnt auch das, was das romantische Grundaxiom wird, nämlich die Idee, dass man Dinge, die empirisch weit auseinanderliegen, zusammenfasst. Also dieses berühmte aus der Chaostheorie stammende Beispiel vom, ich weiß es nicht, ein Schmetterlingsschlag in Lissabon kann ein Erdbeben in Japan auslösen oder was?
Ein Wirbelsturm.
Ein Wirbelsturm, ja. Das entsteht hier. Ja? Also die Idee, dass Dinge, die noch einmal empirisch nicht miteinander zusammenhängen. Das ist eine ganze Linie, ja, auch dieses Experiment, das die Zeit einmal gemacht hat, basierend auf dem Satz, dass man mit 19 Menschen zu jemand zurückkommt. Ja? Also ich nehme sie und wähle jemand in Deutschland aus, ja, und komme dann beim 18. auf einen Indio, der einmal in ihrer Reisegruppe war. So, ja, diese Sachen waren vor einigen Jahren sehr populär. Ich weiß nicht, ob die Zeit hat dieses Experiment gemacht, das übrigens gescheitert ist. Das war, glaube ich, wer hat mit Donald Trump zu tun? Oder so,
ja,
irgendwie.
So ist es eigentlich, ja.
So war das. Und sie sind aber tatsächlich in die Nähe. Ja. Sie haben einen gewählt und sie sind dann tatsächlich über 19 Leute in die Nähe von Donald Trump gekommen, aber nicht zum Donald Trump. Und in diesem Zusammenhang, also in der Berliner Zeit, taucht der Begriff Religion auf, aber als ein sehr unklarer Begriff, der mit dem Identischen nicht, mit dem Etablierten nicht identisch ist. Es hat ja den Atheismusstreit um Fichte gegeben, 1799. Fichte war von der Entlassung bedroht. Schlegel wollte in einer Broschüre klarstellen, dass Fichte die Religion überhaupt erst entdeckt hätte, und zwar die wahre Religion, die nämlich die Form der Philosophie hat. Also der Gott dieser Religion ist das menschliche Bewusstsein. Ja, es ist nicht irgendein außerhalb uns liegender Gott. Und da wird eine ganze Ahnenkette aufgestellt, Spinoza natürlich, Goethe und eben Fichte, die diese Religion begründet haben. Ich zitiere das einmal. Mit der Religion ist es uns keineswegs Scherz, sondern der bitterste Ernst ist, dass es an der Zeit ist, eine zu stiften. Also die gibt's noch nicht. Das ist der Zweck aller Zwecke und der Mittelpunkt. Ja, ich sehe die größte Geburt der neuen Zeit schon ans Licht treten. Bescheiden, wie das alte Christentum, dem man es ja nicht ansah, dass es bald das Römische Reich verschlingen würde, wie auch jene Katastrophe in ihren weiten Kreisen die Französische Revolution verschlucken wird, deren solidester Wert vielleicht nur darin besteht, sie initiiert zu haben. Also, das ist schon ziemlich weg von dieser kurzzeitigen Begeisterung für die Französische Revolution. Er ist wieder sehr spitzfindig. Ich meine, im Atheismusstreit ging es darum, dass Fichte das gesagt hat, was Kant sich nicht zu sagen getraut hat, und zwar nicht nur Gott ist nicht beweisbar, sondern ich denke, es gibt ihn auch gar nicht, so wie ihr euch das vorstellt. Ja? Und Schlegel dreht das um und sagt, wieso, Fichte ist doch religiös, er begründet eine Religion, die in der Philosophie besteht, und dann sagt er, dass diese neue Religion bescheiden auftreten wird, und aber die Welt verschlucken wird, wie das Christentum das Römische Reich verschluckt hat, und dass schließlich der Verdienst der Französischen Revolution überhaupt nur die Konstitution dieser neuen Religion sein wird. Im zeitlichen Kontext ist das überraschend, weil es hat ja Tendenzen in der Französischen Revolution gegeben, einen antikisierenden Polytheismus wieder einzuführen. Nicht? Also Robespierre hat versucht, eine kollektive Identität der Franzosen zu schaffen, indem er das Fest der Göttin der Vernunft gefeiert hat und indem er eine Göttin des Ackerbaus oder der Fruchtbarkeit eben antikisierend gefeiert hat. Das ist also weit entfernt von dieser Religion der Vernunft, die Robespierre praktiziert hat, aber irgendwo ist er schon in der Nähe seines späteren Chefs, des Metternich, dass nämlich die Religion die Kraft ist, die die Folgen der Revolution zerstören wird. Der späte Schlegel ist ja davon ausgegangen, dass Anarchie, also im alten Sinn, im präanarchistischen Sinn und im prämarxistischen Sinn, als Erlebnis des Zusammenbrechens von Ordnungsstrukturen, ja, eine prinzipielle Quelle von Religion gewesen sei. Und 1820 in der Signatur des Zeitalters hat er dann geschrieben, dass es Gott sei Dank Ordnungskräfte gebe, die stärker seien als die subjektive Willkür. Das ist eine interessante Begründung, weil hier geht es eigentlich mit der Romantik gegen die Romantik. Das Copyright für diese Verknüpfung von Religion und Poesie hat der Novalis. In der Idee von der Rückkehr zu einem christlichen Europa. Der zweite, der das Copyright hat, ist der Wackenroder. Herzensergießungen eines kunstsinnigen Klosterbruders heißt das, denke ich, wo er schreibt, dass Kunst eine göttliche Eingebung sei. Schlegel kritisiert die christliche Religion zu dieser Zeit noch, und zwar als kraftlos. Wir haben ja schon über seine Männlichkeitsvorstellungen bei Forster und bei Schlegel gehört. Damals war er noch Protestant und will eben eine neue Religion stiften. 10 Jahre später hat er dieses Unterfangen dann in einer seiner wenigen Selbstkritiken wieder gegeißelt, und zwar wiederum mit einem Gender-Roll-Vokabel, nämlich als unmännlich. Also zuerst ist die christliche Religion schwach, unmännlich, nicht wie Forster und Lessing, und dann ist die Kritik an der christlichen Religion unmännlich. Die Fragmente, zu denen wir wohl nächstes Mal kommen werden, sollen die neue Religion vorbereiten. Je mehr Fragmente, schreibt er, desto weniger Monotonie und desto mehr Popularität. Schlegel wollte eine neue Bibel schreiben, eine andere, und auf den Fußstapfen des Mohammed und des Luther wandeln. Und diese neue Religion, ich zitiere, soll ganz Magie sein. Das ist das Schöne bei dem Schlegel und bei dem Umstand, dass er so früh angefangen hat zu schreiben und dass er so unzensuriert gearbeitet hat, dass man bei ihm ein wenig zuschauen kann, wie sich Gedanken verdichten und wie aus so hingekotzten Sätzen, ja, wie da auf einmal dann doch eine Kohärenz entsteht. Das Wort Religion, was bedeutet das? Ja, eine Philosophie, aber das erlaubt wieder den Umkehrschluss, dass er Luther und Mohammed als Philosophen angesehen hat. Aber wie verhält sich die Philosophie zur Magie? Das sind doch Gegensätze. Ja? Also diese Überlegungen sind eklektisch. Man bekommt den Eindruck, sie zielen auf das Publikum, sie sind auf Wirkung geschrieben. Es ist das ja immerhin nach der Kantschen Religionsphilosophie geschrieben, aber es hat überhaupt nicht die Strenge, die Kant hat, und es verweigert sich völlig der transzendentalen Methode. Es schließt sich nur an Kants Medientheorie an, wenn ich mir das erlauben darf, das Medientheorie zu nennen, dass nämlich das Öffentliche das Moralische sei. Zentral ist jetzt das Behaupten. Also Schlegel postuliert und stellt klar, dass Beweisen, das ist wirklich in den Anführungszeichen des Zitates, ein Luxus und eine Etikette sei. Ja? Also da schließt sich sozusagen eine extrem anti-empirische Haltung ein, die allerhöchstens, ja, man könnte eine Parallele zu Popper sehen. Wissenschaft ist das, was sich falsifizieren lässt. Ja, also Beweisen brauchen wir nicht. Und er hat da eine neue Quelle entdeckt, die diesen Beweis überflüssig macht. Das ist der Gott in uns. Das ist also ein pantheistischer Gott, ein Gott, der sich überall durchzieht, wie in Schleiermacher in seinem wichtigen Text über Rede über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern geschrieben hat. Und mit dem Schleiermacher hat er 2 Jahre zusammengelebt. Das war für beide eine extrem fruchtbare Zeit. Und Sie haben vielleicht seine Plato-Übersetzung, wenn Sie die Rowohlt-Taschenbuchausgabe haben, schwer zu lesen. Ansonsten ist Schleiermacher nicht mehr so wirklich en vogue, aber er bedarf einer kleinen Vorstellung. Unter Schleiermachers Einfluss finden sich in den Notizbüchern Schlegels Beiträge zur romantischen Sittenlehre, die zentral auf die Individualität abstellen. Also die, wir würden heute sagen, Authentizität, die Aufhebung der Verdinglichung der eigenen Person, die Opposition gegen den Mainstream, dass die eigenen Regeln finden, wie das ja auch der Meister getan hat, ist das Zentrale. Der Novalis zum Beispiel ist in einer fast präexistenzialistischen Form so weit gegangen, dass er seine Krankheit, er war tuberkulös, soweit ich mich erinnern kann, als seine Individualität bezeichnet hat. Selbstständigkeit, Originalität, Freundschaft, Liebe, das sind jetzt die zentralen Positionen, die dem Denken einen Rahmen geben sollen. Das sind alles sehr außerhalb des etablierten Denkens liegende Werte, die mit einer Hierarchie verbunden sind. Die Künstler sind auch höhere Menschen, sind gesteigerte Menschen und man kommuniziert eben als Künstler untereinander. Hier beginnt auch das Bildungsbürgertum mit dem Motto Einheit und Ganzheit, Weg nach innen, der Vergöttlichung von Kunst und Wissenschaft, später Bildung und Kultur. Also diese Ordnungsbegriffe des deutschen Bildungsbürgertums. Ich denke, das sind bürgerliche Äquivalente zum aristokratischen Blutkult und zum aristokratischen Tugendkanon. Allerdings solche Äquivalente, die nicht auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basieren. In einer gewissen Weise erklärt mir das, warum gerade in den 80er Jahren die Romantik sozusagen eine Renaissance erfahren hat. Ja? Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit habe ich Ihnen als mit Lucien Goldman, mit dem ich hier übereinstimme, als Werte einer warenproduzierenden, warenverkaufenden Gesellschaft dargestellt. So, und jetzt haben wir seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Konjunktur des romantischen Wertsystems, das das ablehnt. Und was passiert gleichzeitig? Gleichzeitig läuft auf der deutschen, österreichischen Makroebene die Desindustrialisierung. Ja? Es läuft die Dienstleistungsgesellschaft, es beginnt die kreative Ökonomie, es gibt die Kreativwirtschaft, ja? Die kreative Gruppe wird zu etwas Zentralem, es gibt die Erlebnisökonomie, kennen Sie das? Das ist der Herr Pahn, der einfach sagt, das berühmte Kaffeebeispiel. Also, wenn Sie eine Kaffeebohne anpflanzen, dann verdienen Sie ein bisschen was. Wenn Sie die Kaffeebohnen importieren und rösten, verdienen Sie schon besser. Wenn Sie den Kaffee im Kaffeehaus servieren, geht's. Und wenn Sie dann einen Starbucks gründen und das zu einer Lebensform und zu einem Erlebnis machen, dann können Sie 3,80 dafür verlangen. Ja? Also darauf gibt es rund um den Herrn Pahn, googeln Sie den einmal, Experience Economy, das ist sozusagen die grundlegende Ökonomie der Erlebnisgesellschaft. Die ganzen Regenwaldrestaurants, die Themenparks, ja, das ist alles Experience Economy. Und man geht davon aus, dass am weitesten untersucht ist das in England, dass die Creative Class mehr einen größeren Turnaround hat als die Industrie. Also selbst bei uns in Österreich ist es so, wir haben keine, das ist jetzt nicht die Creative Industry, zu der auch Auktionshäuser oder so dazu gehören, sondern nur die Kulturindustrie, also Verlage etc., dass die bei uns trotz Magna einen größeren Umsatz machen als alles, was mit dem Auto zusammenhängt. Also von Magna, von der Fertigung bis hinunter zum Tankwart. Das heißt, das Interesse für diese neue Denkweise, ja, läuft parallel zur Dienstleistungsgesellschaft mit Cultural Tourism und eben mit einer Wertschätzung der Kreativität. Die Individualität, das ist aber auch gleichzeitig immer noch etwas Bürgerliches, auch wenn das Bürgerliche scheinbar verlassen wird, weil sie einfach als etwas Selbstschaffendes oder Selbstgeschaffenes dargestellt wird. Also, kennen Sie den Song von der Billie Holiday, God Bless the Child Who Got His Own? Das ist bürgerlich. Ja? Mama may have and Papa may have, but God bless the child, singt die Aufsteigerin, hat sie auch selber komponiert, Who Got His Own. Das heißt, das ist nicht die Festschreibung, dass man der Graf von sowieso ist, sondern das ist die ostentative Zeichensetzung, dass man sich selbst geschaffen hat. Und im Fall der Romantiker ist das eine andere Form der Gleichheit. Es ist die offene Gemeinschaft eben der Künstler und der Genies, in jedem Fall der gesteigerten Individuen. Da kommt jetzt ein nächstes Wort, das wir erklären müssen. Das ist Universalität. Ich habe schon gesagt, dass es das Axiom gibt, dass Dinge, die empirisch nichts miteinander zu tun haben, zusammenhängen können. Das ist ja auf den ersten Blick eine unvernünftige Erklärung. Im zeitlichen Kontext hat sie bedeutet, dass es eine Wechselbetätigung zwischen allen Formen und allen Stoffen gibt. Das ist ja auch die Zeit, in der beispielsweise die Homöopathie entstanden ist, mit ihren ungeheuren Verdünnungen und mit dem immer wieder jede Verdünnung schütteln, ja? Und in der Heilverfahren entstanden sind, die auf seltsamen Wechselwirkungen basieren. Und hier bedeutet das bei Schlegel zum Beispiel, dass jede Hypothese, wenn wir sie als Voraussetzung eines Experiments verstehen, uns letztlich auf das Ganze führt. Ja? Also jedes Detail führt hinauf zum Ganzen. Die Segmentation gibt es nicht. Das hat ziemlich fruchtbare Folgen. In einem Artikel von Caroline und August Wilhelm, da hat irgendwo ein Schmetterling den Flügel geschlagen. In einem Artikel von Caroline und August Wilhelm, betitelt Die Gemälde, wird ein Aspekt des Gesamtkunstwerkes angeschnitten, für mich das erste Mal, nämlich die Bereitschaft eines Kulturkonsumenten, ein Gemälde als ein Bild anzusehen. Ja? Also das sind die Stufen sozusagen zur Universalität. Ja, weil ein Gemälde ist ja kein Gedicht. Aber wenn ich mich einem Gemälde jetzt mit den Methoden nähere, mit denen ich mich normalerweise einem Gedicht nähere, ja? Oder wenn ich sage, ich höre mir die Eroica als einen Roman an, können Sie sich das vorstellen? Da muss ich was umstellen, ja? Aber irgendwo, wenn ich drinnen bin in der Musik, kann das gehen. Und das, also solche Überlegungen stecken hinter dem Begriff Universalität. Im Grunde ist das, dass man etwas anders macht als die ursprüngliche bürgerliche Zwecksetzung ist. Ja? Also wir kennen das manchmal als Parodien, die Universalität. Also der Tramp von Charlie Chaplin, der Gegenstände vollkommen gegen ihre Bestimmung verwendet. Und das geht hinauf bis zu Tati, dem Monsieur Hulot. Ja? Es ist an sich eine tiefsinnig komische Figur der europäisch-amerikanischen Filmgeschichte. Und die handeln aber universell. Ja? Also die Selbstverständlichkeit, mit der der Tramp Dinge anders verwendet, als er sie verwenden soll, hat nicht nur manchmal natürlich auch eine sozialkritische Komponente. Ne? Wenn der Chaplin im Goldrausch da sitzt und seinen Schuh verzehrt, dann ist das natürlich, weil er arm ist. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, ruiniert. Auch schon 10 Jahre alt. Aber gleichzeitig sprengt er damit den Zusammenhang der Dinge im Namen dieser Universalität und dieses Zusammenhanges von Dingen, die empirisch nicht zusammenhängen. Aber das ist gleichzeitig der Punkt, der diese Gruppe, die diese Experimente gemacht hat, später zerfallen hat lassen, weil Kreativität liefert unendliche Möglichkeiten, ja? Und das setzt eine übermenschliche Toleranz voraus. Nicht? Und das torkelt, das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein Punkt, der den Thomas Bernhard sehr interessiert hat, das torkelt sehr oft an der Wahnsinnsgrenze. Also die Surrealisten haben ja solche Experimente auch gemacht in der Weiterführung sozusagen der Romantiker. Und Breton André Breton, ja, Verfasser der surrealistischen Manifeste, beschreibt in seiner Nada seine eigene tragische, aber nicht für ihn, Liebesgeschichte zu einer Frau, die eben so diesen Universalismus praktiziert hat. Die hatte zum Beispiel als Handtasche einen gebrauchten Vogelkäfig. Ja? Also eben auch Dinge widmungswidrig verwenden. Nur hat sie bei der dann leider herausgestellt, dass sie ein klinischer Fall war. Ja? Und ich glaube, dass das Breton sehr viel gelitten hat unter dieser Geschichte. Und man muss auch sagen, dass das nicht so fern ist, einfach von den universalistischen Tendenzen des Kapitalismus. Weil der Kapitalismus bringt auch Dinge zusammen, die empirisch scheinbar nicht zusammengehören. Ja? Also sie brauchen nur die Wirtschaftsnachrichten zu lesen und sie finden auf einmal, dass irgendwo im globalen Markt sich zwei Dinge verhakt haben, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und die jetzt da bewirken, dass irgendetwas teurer wird oder sonst etwas. Was haben wir mit amerikanischen Häusern zu tun? Doch überhaupt nichts. Aber unsere Weltwirtschaftskrise hat mit einer Krise am amerikanischen Häusermarkt begonnen. Ja? Also das ist auch ein Element der Universalität. Und es steckt da drinnen auch eine Kraft, bei allem leichten Wahnsinn, eine Kraft zum Erkennen von Komplexität, die eigentlich der Aufklärung überlegen ist. Ja? Also die Aufklärung hätte solche Dinge nicht antizipiert. Wenn jeder sich wie ein bürgerlicher Hausvater benimmt oder wie die Angela Merkel sagt, wie eine schwäbische Hausfrau, dann kann nichts passieren. Ja? Und tatsächlich kaufen da halt Unterschichtler ein Haus, weil sie eine hohe Steuerprämie bekommen, 5 Jahre keinen Kredit zahlen müssen und auf einmal ist die Immobilienblase da und das Ganze erfasst die ganze Welt. Ein anderes Postulat aus dieser Zeit der Freundschaft mit Novalis ist das der Originalität. Also das ist auf jeden Fall eine Absage an das, was die Masse denkt. Das hat er ja schon in der Forster-Schrift und in der Goethe-Schrift exerziert. Aber es ist auch eine Absage an die Religion der Vernunft, weil das Originelle ist mit dem Vernünftigen nicht deckungsgleich. Und da beginnt jetzt das, was Schlegel den großen Krieg gegen die Aufklärung genannt hat. Und wo ihm die schöne Formulierung gelungen ist, dass die Gegner vernünftig, aber dumm seien. Ja? Und ich meine, das ist natürlich post-Kant, ist das eine schwere Provokation. Ja? Jetzt haben wir die reine Vernunft, die praktische Vernunft kritisiert und jetzt haben wir es endlich und dann kommt jemand und sagt, das Vernünftige kann gleichzeitig das Dumme sein. Also es gibt etwas, das darüber steht. Und der nächste Punkt ist, dass ein a priori des Denkens, aber wirklich ein völlig non-conscious a priori, die Freundschaft zwischen den beiden Denkenden sei. Also das ist eine tiefe Beziehungsform, ein Verständnis der Seelen, etwas, was nichts mit dem Staat zu tun hat. Den Staat erwähne ich deswegen, weil die Fraternität und die Solidarität können ja auch verstaatlicht werden, ja, also über den Sozialstaat. Und der letzte Punkt ist die Liebe. Zwischen- oder gleichgeschlechtlich ist nicht so klar, die bei ihm eine ideologische Überhöhung erfahren hat. Generell muss man sagen, dass heutige Historiker unseres Gefühlslebens tatsächlich davon ausgehen, dass sehr viele Emotionen, die wir für naturhaft halten, eben in jener Zeit künstlich kreiert wurden. Diese Forschungsrichtung wurde begründet von der Elisabeth Badinter. Sie lachen?
Ja, da war in letzter Zeit, da hört man so oft von der und
hat
so
das Gefühl,
also, ja, hat man so das Gefühl, die bringt immer so Themen herauf, wo jeder sich denkt, wo kommt das her? Und dann im Interview denkt man sich, naja, warum kommt, ist eigentlich noch kein anderer drauf gekommen? Oder warum
ja. War ich das nicht so? Ja, die Badinter hat das eröffnet mit einem Buch, das auf Deutsch ungefähr 1983 erschienen ist, Mutterliebe, Geschichte eines historischen Gefühls. Ja? Das ist eine feministische Autorin, deren These es ist, Sie wissen, Rousseau hat seine Kinder ins Findelhaus gegeben, alle fünf, die er mit der Therese hatte, dass also diese Eltern-Kind-Beziehung eben ein Produkt der Romantik ist. Genauso wie verschiedene Formen von Liebe oder sonst etwas. Ja. Der Historiker Edward Shorter, habe ich den schon erwähnt? Mit seinem Buch Der weibliche Körper als Schicksal. Ja, der sagt überhaupt, Frauenemanzipation, Liebe, alles ist nur möglich durch eine männliche Erfindung, nämlich die Gynäkologie. Ja? Also der Edward Shorter, noch einmal, das Buch heißt Der weibliche Körper als Schicksal, das ist ein beeindruckendes Buch, also ein Medizinhistoriker, hat das Glück gehabt, dass es in irgendeinem französischen Landstrich die Gesundheitsbücher seit 600 Jahren gibt. Ja, also sie hat das einfach irgendwo in Clermont-Ferrand oder sowas, liegt das. Und der hat sich beschäftigt damit, dass ungefähr bis 1400 Geburten risikofreier waren als später, weil einfach sich niemand darum gekümmert hat. Ja, also die Frauen sind aufs Feld gegangen und wenn es so weit war, sind sie nach Hause gegangen und haben die Sache laufen lassen. Und dann haben am französischen Hof die Ärzte die Herrschaft über die Geburt übernommen und das waren Ferkeln. Sind einfach vom Abendessen gekommen und damit sie ihre Honorare rechtfertigen, haben sie eingegriffen. Das heißt, sie haben untersucht während des Geburtsvorgangs und haben, wie Sie wissen, Semmelweis Revolution, nicht? Man muss sich ständig die Pfoten waschen als Gynäkologe und vor allem während eines Geburtsprozesses. Und da sind furchtbare Dinge geschehen. Ja, also wenn man den Shorter liest, was da alles an Darmdurchbrüchen und an Zerreißungen des Unterleibs und natürlich an Todesfällen von Mutter und Kind und wie die mit der Zange umgegangen sind, sodass dann beide verstümmelt waren und alles Mögliche. Und das Buch hat sozusagen zwei kulturelle Implikationen. Die eine ist, oder drei, die eine ist, dass man versteht, warum den Frauen was verwehrt wurde in der Zeit. Weil man nicht sicher sein konnte, ob die ins 30. kommen. Ja? Also daher hat man nicht in sie investiert, ja, und sie nicht in einen Betrieb reingelassen und sie nicht studieren lassen oder sonst etwas. Auch übrigens, nur um das zu sagen, ich hatte mal eine Hebamme, als ich das in einer Vorlesung erwähnte, hier im Saal, aber auch die Hebammen hatten damals einen schlechten Ruf, und es gab wirklich vor 12 Jahren einen Kongress mit einem Referat, was gefährlicher war, der Arzt, der vom Essen kommt, oder die Hebamme mit der Wolljacke, die aus dem Stall kommt und die ganzen Bakterien auf die Kreisende schleudert. Ja, und Hebammen waren übrigens meistens die Problemfrauen des Dorfes, die sind dann halt Hebammen geworden. Das ist also der zweite Punkt, und der dritte Punkt ist, dass es damals eben extrem kurze Beziehungen gegeben hat, dass das, was wir uns heute für besonders originell halten, nämlich die Patchwork-Familie, dass das in Wirklichkeit der Normalfall war. Ja? Also, dass diese stabilen Ehen nach der Semmelweis-Revolution eine relativ kurze Zeit gehabt haben. Warum? Der Meister ist gestorben, die 30-jährige Frau Meisterin ist da gestanden und hat den Gesellen geheiratet. Ja? Den 21-jährigen, 22-jährigen. So. Dann hat sie ihm 3 Kinder geboren, bei der 3. Geburt ist sie mit 36, 37 gestorben. Das ist wirklich erschreckend. Der Schorter zitiert Tagebücher von Mädchen aus meiner Sonntagsschulklasse. Sind schon 3 tot. Ich bin 21 und heirate morgen. Ja? Bumm. Also, dann ist die Frau Meisterin gestorben, der ehemalige Geselle war jetzt ein 27-jähriger Meister, hat getrauert, hat eine auch irgendwie mit dem Betrieb verwandt, hat nur die Kinder von der vorigen Frau gehabt und die eigenen mit dem Betrieb verwandte Person geheiratet. Die ist auch wieder gestorben nach dem 2. oder 3. Kind, dann war er 38, hat, das ist jetzt nicht sexistisch von mir, denken Sie an den Lichtenberg, ja, und seine Erdbeerverkäuferin. Dann hat er eine 14-Jährige geheiratet, die hat er auch gerade noch geschwängert, und dann ist er mit 41, 42 am Schlagfluss gestorben. Und die ist da gestanden, die Frau Meisterin, und das Spiel hat von neuem begonnen. Und es hat gegeben Kinder zwischen 26 und 2 Jahren aus 4 verschiedenen Beziehungen. Ja? Das heißt, man hat die Möglichkeit, ein illusionäres Potenzial auf einen anderen Menschen zu projizieren, war damals viel geringer. Ja, einfach durch diese geringe Sterblichkeit, durch diese hohe Sterblichkeit. Und da haben die Romantiker eingegriffen und haben etwas antizipiert, was dann eigentlich erst viel später möglich wurde. Ja, da möchte ich mal aufhören bei der Liebe. Gibt es Fragen, Kommentare, Schläge? Also den Schorter wird immer wirklich, also der hat mich aufgewühlt bei der Lektüre, muss ich mal sagen. Ja? Weiß nicht, ob es heute noch so funktionieren würde, aber gibt es als Taschenbuch. Edward Schorter? Naja, 80, 75. Er ist erst ein Medizinhistoriker,
hat ein Buch geschrieben über moderne Leiden, eine Geschichte der Psychiatrie und vor allem eine Geschichte der psychischen Erkrankungen mit einer sehr interessanten These. Es gibt einen Pool von Symptomen für diese unklaren Leiden und es ist eine kulturelle Frage, welches Symptom sich eine Gesellschaft als Leitsymptom herausgreift. Ja? Bitte? Das ist interessant, ja? Modern, ich glaub, das ist moderne Leiden, ja? Das mit dem Symptompool.
Ja, dann wünsche ich Ihnen schöne Osterferien und ja.
Bitte?
Sie haben uns zum Denken angeregt.
Habe ich das?